Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Es ist schon wieder Dienstag und das ist gut, weil wir können uns wieder um Mythen kümmern. Teil 2. Wir haben ja schon einen großen Teil abgefeiert. Hallo, liebe Sarah.
Hallo, lieber Mike. Na? Schön, deine Stimme zu hören an diesem sonnigen Dienstag.
Ich weiß nicht, wo es bei dir sonnig ist, aber bei mir ist es ziemlich bedeckt und neblig und so eigentlich Herbstwetter.
Aber nee, bei uns ist ja bedeckt, aber die Sonne kämpft sich zwischendurch immer mal raus, so wie gerade. Und dann ist das Licht so, da fällt bei mir immer gleich das ganze Depressive weg.
Ach so.
Also nicht, dass ich depressiv wäre, aber bei mir ist schon wirklich, ich bin so super wetterfühlig und wenn so eine lange graue Phase wie die letzten 3 Monate hinter mir liegen, dann bin ich so jemand, der so richtig, ich spüre das richtig, wenn die Sonne scheint, dann kriege ich so unfassbar viel Energie.
Unfassbar viel Energie?
Ja, wirklich, das ist total krass. Also ja, wirklich, wenn ich morgens aufstehe und die Sonne scheint, dann kickt mich das so hart. Also als hätte ich 10 Kaffee getrunken.
Geht mir ähnlich. Ich neige dann dazu, irgendwie gleich auszuflippen und T-Shirts anzuziehen.
Und das machen meine Kinder gerne, ja. Die fragen auch direkt so, Planschbecken steht schon, Mama? Oder nee. Ja, ich weiß, die Sonne scheint. Wir sind noch nicht ganz so weit.
Mach doch schon mal das Auto auf, genau. Das Dach runter, einfach.
Ja, sowas habe ich nicht. Aber ja, wenn, dann würden sie wahrscheinlich auch danach fragen.
Wie war dein Frühlingsmoment der Woche? Nein, wie war dein Hundemoment der Woche?
Das war eigentlich ein sehr schöner Moment. Die Abby hat ihre Schwester wieder gesehen. Das war, also was heißt eigentlich sehr schön? Also ich dachte, es würde sehr schön werden, aber es war gar nicht so, wie ich dachte. Also die Halter, die neuen Halter von Abbys Schwester haben überlegt, ob sie noch Abby dazu nehmen. Und wir haben gedacht, wir setzen uns einfach mal kurz zusammen und gucken mal und überlegen mal zusammen, ob das passt. Mhm. Ne? Weil das wäre ja eigentlich, also vom ersten Impuls her, klingt das ja super, ne?
Total.
Und dann haben wir uns getroffen und ich dachte halt, weil die beiden, also das ist die Schwester, mit der sie auch wirklich ganz dick war. Also da gibt es so Videos aus Rumänien, wo die so zusammen unter einer Bank Angst haben. Also zusammen kauern unter einer Bank. Also die waren aber immer so Buddy an Buddy und so. Und dann dachte ich, das ist so die Schwester. Mhm. Und wir haben uns draußen getroffen und ja, aber dann stellte ich halt fest, dass beide Hunde so damit beschäftigt sind, vor der Umwelt irgendwie Respekt zu haben oder verunsichert zu sein, dass die sich einen feuchten Kehricht umeinander gekümmert haben. Und ich dachte so, oh, die sehen sich, wenn die sich total freuen. Nö, so war das nicht. Also sie haben sich sehr wohl erkannt. Da war normalerweise reagiert, also ich weiß ja, wie Abby auf fremde Hunde reagiert und die andere Hündin hatte auch sehr viel Respekt vor meinen anderen Hunden und nicht vor Abby. Also die haben sich sehr wohl erkannt, aber die haben kurz aneinander geschnuppert und das war's. Also da war noch nicht mal Schwanzwedeln drin. Und ich so dachte, hey Leute, wir hatten uns das jetzt hier irgendwie anders vorgestellt. Wir dachten, ihr freut euch voll. Aber gar nicht so.
Wir haben das nur wegen euch gemacht. Genau.
Das zum Thema Romantisierung und Vermenschlichung. Ne? Also ich habe halt gedacht, die zwei, es ist halt, da bist du Mensch, ob du Hundetrainer bist oder nicht. Da bist du am Ende ein Mensch, der halt denkt, ja, wenn sich zwei Geschwister nach Monaten wiedersehen, dann fallen die sich irgendwie so um den Hals und freuen sich halt total. Aber nö, war gar nicht so. Die Hunde waren
bei der Geburt getrennt, ja genau.
Ja, nee, die waren ja schon so die ersten 4 Monate zusammen, weil dann dürfen die ja erst ausreisen und jetzt halt 3 Monate getrennt. Und dann dachte man so, ja, aber nee, war gar nicht so. Naja, und dann haben wir halt echt nochmal überlegt und wahrscheinlich ist das Problem hier, dass die Schwester als Typ halt genau ist wie Abby. Und die kommt da sehr gut zurecht in dieser Familie und macht echt Fortschritte. Und wenn jetzt meine sehr unsichere, ängstliche Abby dazu käme, fürchte ich, dass die andere Hündin Rückschritte machen würde. Und auch die andere Hündin könnte Abby nicht weiterhelfen und Mut machen, weil sie auch kein solcher Typ ist. Und da haben wir dann entschieden, dass das wahrscheinlich nicht die gute Kombi ist, die beiden. Dass sie sich wahrscheinlich nicht nur nicht gut tun würden, sondern dass sie vielleicht einfach sich in ihrer Angst eher bestärken gegenseitig, ne? Deswegen lassen wir das jetzt lieber, ne? Weil, also Experimente machen wir jetzt keine mehr mit der Abby. Das verkraften wir alle nicht. Das muss jetzt, also der nächste Schuss muss sitzen. Und deswegen, ja. Aber das war trotzdem einfach, also ich fand es trotzdem sehr schön. Ich fand es total schön, die Hündin kennenzulernen, die andere. Und die anderen Menschen fanden es auch toll, Abby kennenzulernen. Irgendwie war es ja trotzdem toll, auch die zwei beieinander zu sehen, wie sie da irgendwie in der Sonne stehen und im Park sind miteinander und man sich so denkt, boah, wenn man überlegt, wo ihr zwei herkommt und was eigentlich so euer Schicksal war, dann ist das irgendwie einfach auch cool zu sehen, wo ihr jetzt steht halt, was ihr schon alles geschafft habt, ihr zwei halt, ne? Und das war schon wiederum sehr schön.
Oh Mann, also krass, ich denke sowas sage ich auch ganz oft so, du musst doch, sei doch mal dankbar und oder du musst dich so freuen oder es muss ganz großartig sein und dann geht das in eine ganz andere Richtung. Wir können eigentlich nur eins tun, die Daumen weiterhin für Abby drücken. Es ist ja wirklich so, dass sie endlich mal dann irgendwo veröffentlicht.
Ja, das muss jetzt halt auch richtig passen. Ne? Da gucken wir jetzt halt ganz genau hin. Ja, weil also noch so ein Experiment können wir halt mit, also das war ja auch kein Experiment. Das klingt so, als wären wir da irgendwie Larifari mit umgegangen beim letzten Mal. Das stimmt halt auch nicht. Ne? Das
Aber der nächste Schuss sollte sitzen.
Ja, genau, das muss jetzt einfach, ja. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ein bisschen tragisch einfach, weil du fährst irgendwie von zu Hause los und weißt, du bist irgendwie ein paar Tage weg und denkst, alles ist in Ordnung und dann kommst du zurück und irgendwie alle Hunde sind krank. Das ist dann irgendwie völlig, völlig random blöd gelaufen einfach. Oh. Bella hatte irgendwie ich kam zurück und Bella hatte eine fette Augenentzündung irgendwie. So, dass wirklich das auch, als sie sich jetzt auch aufgekratzt hatte, also es muss irgendwie auch gejuckt haben.
Richtig gejuckt haben, so Bindehautentzündung, ne?
Und genau, und jetzt ist es eben so, dass ich dann war Pelles Ohr, damit hatte er immer mal wieder seine Probleme, das ist ja bei den Hunden so mit den langen Ohren, dass da sich oft mal so Pilze reinsetzen. So, das heißt, ich habe jetzt irgendwie im Grunde genommen eigentlich nur, also Fido hatte dann irgendwie, der Kater hatte 5 fette Zecken schon, also die Saison geht jetzt los.
Also, oh Gott, geht bei euch jetzt schon los?
Ja, es geht los und das wirklich deutlich weiter nördlich. Naja, also es war auf jeden Fall total wild. Also ich hatte dann wirklich gestern den ganzen Tag damit zu tun. Ich habe erstmal Pelles Ohr versorgt. Dann habe ich eine Augencreme gehabt, dann bin ich ja trotzdem nochmal zur Tierärztin. Die hat da noch eine zweite Creme dazugegeben. Das heißt, wir arbeiten da jetzt mit 2 Cremes. Bella hasst mich jetzt schon. Ja. Ist ja klar. Ja. Pelle hasst mich auch, aber der quietscht schon nach einem Tag Behandlung nicht mehr so extrem wie am ersten Tag. Also man merkt, es ist schon auch Linderung da. Ich spüre das
mit. Ohrenschmerzen sind ja auch einfach so gemein.
Ja, sind super gemein. Vor allen Dingen, ich will ihm ersparen, ich habe es das letzte Mal bisher selber in den Griff gekriegt, ich will ihm ersparen, dass er dieses Antibiotikum so weit hinten so reingesetzt kriegt, das tut ja sau weh. Mhm. So, das heißt, ich spüle ihm das jetzt mit warmem Kamillebad die ganze Zeit aus und drücke dann ganz vorsichtig dieses Ohr so aus oder so, dass er dann quasi sich schüttelt und der ganze Schmodder rauskommt. Und dann habe ich noch eine ganz gute Manuka-Honig-Creme, die entzündungshemmend wirkt, die kriegt er auch noch aufs Ohr. Beziehungsweise nicht aufs Ohr, ins Ohr. Da, wo es gerötet ist zumindest. Nicht ganz tief rein, sondern wo es gerötet ist. Genau, so hangeln wir uns jetzt nach vorne. Das letzte Mal hatte ich damit ganz gut Erfolg. Dann habe ich eine Hirnblutung gekriegt, weil ich bin dann mit Rezepten in die Apotheke gefahren. Weil ich diese Spot-Ons beschissen finde. Dieses Spot-On, dieses flüssige Zeug, das du den Tieren in den Nacken machst.
Gegen Flöhe und Zecken.
Wollte diese Tabletten haben. Da gibt es ein Präparat, das finde ich total genial. Das musst du nur alle 3 Monate geben. Das ist dann so eine Tablette, wie so ein Kaugummi sieht es aus. Genau, das baut sich dann so langsam eben ab, alle 3 Monate. Musst du das
geben. Okay, und was ist das? Das habe ich jetzt echt noch nicht gehört.
Das ist im Grunde genommen dasselbe Floh- und Zeckenmittel, nur in verträglicher Form.
Okay, spannend.
dass sich das dann, baut sich das so langsam eben ab über 3 Monate. Das geht allerdings nur bei den Hunden. Beim Kater, der braucht das quasi alle 4 Wochen. Mhm. Genau, und dann habe ich also, ich habe jetzt ein Jahresrezept bekommen. Und da kann ich immer wieder, das kann ich dann immer bei der abrufen, in der Apotheke, wenn ich es brauche. Und für 3 Monate, für alle Tiere, habe ich schlappe 220 Euro bezahlt. Nur damit es keine Zecken gibt. Und genau, also ich hatte komplett einen ganzen Tag damit zu tun, Tiere zu versorgen, zu heilen und prophylaktisch zu versorgen. Und ich habe bei der Tierärztin für die Creme und die Behandlung 200 Euro ausgegeben und für die Medikamente dann floh. Also ich war an einem Tag einfach mal so knapp 500 Euro los für.
Kommt mir bekannt vor.
Für alles. Ja, das war mein Hundemoment, mein Hundetag der Woche.
Der teuerste Hundemoment der Woche. Das ist der teuerste Hundemoment. Naja, gut, wir hatten, glaube ich, schon teurere Hundemomente, wenn ich an Spanias Zahnoperation denke oder Boogies Rollstuhl. Aber wir haben auf jeden Fall, ich glaube, wir können festhalten, Tiere sind ein Luxushobby.
Definitiv. Und nicht nur, was die Monetarisierung angeht, sondern es ist auch ein Zeitfresser, der enorm ist. Aber
auch schon. Außer wenn man nicht am Heilen. Also wenn sie nicht krank sind, ist das ja ein sehr schöner Zeitfresser.
Das ist ja klar. Nein, ich spreche hier natürlich dann von so einem Tag, wo du beim Tierarzt bist, wo du Hunde versorgst, wo du Tabletten besorgst, wo du... Also nur gearbeitet habe ich gestern so gut wie nicht. Das ist mir klar.
Es wird jetzt wieder bergauf gehen. Wir sehen positiv in den Sommer.
Das sehen wir und vielleicht auch in einen annähernd zeckenfreien Frühling. Das fände ich fantastisch.
Ja, die Daumen sind gedrückt. Also wir haben es ja hier nicht so doll, aber ja. Also ich fand, letztes Jahr war es schon viel, viel mehr als in den Vorjahren. Mal gucken, wie es diesen Sommer wird. Ich bin gespannt.
Mitleid. Mitleid hatte ich auf jeden Fall, Mitleid. Aber Hunde haben kein Mitleid, Thema Mythos.
Ja.
Es gibt kein Mitleid unter Hunden.
Ich finde, Mitleid ist, das bewertet sehr, also es ist was sehr, sehr Menschliches, ne?
Ja, ne?
Ich glaube, mit Gefühl fände ich passender.
Kümmern geht.
Ja, genau. Also Mitgefühl haben sie ja schon mit anderen, ne? Also wenn sie sehen, jemand braucht Hilfe oder sie unterstützen sich gegenseitig. Es gibt ja genug Beispiele, wo Hunde andere Hunde pflegen, beschützen, auch Schwächere beschützen oder unterstützen. Also das würde ich in die Kategorie Mitgefühl, Solidarität mit Gefühl, das würde ich Hunden definitiv zuordnen. Und Mitleid, das bewertet das immer so. Das ist auch so ein bisschen von oben herab. Und ich glaube, das ich meine, letztendlich keiner hat jemals in einem Hundekopf gesteckt, so dass man ganz sicher sagen kann, es gibt das nicht. Aber wenn man sieht, wie Hunde miteinander umgehen und wie hart das Leben von Hunden tatsächlich ist, wenn sie unter natürlichen Umständen sind und wie sie so miteinander, also ich würde sagen, Mitleid in dem Sinne, wie wir das Menschen als Menschen verstehen und kennen, das ist da nicht keine gängige Emotion bei Hunden, ne? aber sehr wohl mit Gefühl, auch Menschen gegenüber. Ne? Man merkt ja auch, dass Hunde Menschen gegenüber sehr, sehr mitfühlsam sein können und einfühlsam sind. Das sie können unsere Emotionen total stark wahrnehmen und sich dann da anpassen und mit uns fühlen, ob das jetzt Freude oder Trauer oder Wut ist, das ist ja, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum wir mit diesen Tieren so eng verbunden sind, weil wir eben da sehr viel Mitgefühl von den Hunden erhalten. Aber es ist nicht Mitleid. Also ich finde, das sind so zwei ganz verschiedene Dinge. Und ich glaube nicht, dass ein Hund Mitleid hat. Ich glaube, der hat ganz viel Mitgefühl. Ja. Aber das ist halt
auch, ja.
Auch hier, das ist so das, was man so sagt. Und ganz, ganz wissenschaftlich kann man es eigentlich nicht sicher sagen. Aber ich würde sagen, Mitgefühl ist das richtigere Wort.
Dann lass uns noch ein bisschen mehr einsteigen beim Thema Mythos. Was haben uns Menschen geschrieben? Was wollen sie wissen? Wie sieht's mit der Aufklärung aus dazu? Gibt ja ein paar, die auch wirklich sich nochmal gemeldet haben, ne?
Ja, es reißt nicht ein. Also das, die Sache mit dem Mythos, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch heute nicht reichen wird, aber wir werden einfach nochmal ein paar von den Themen, die oft genannt werden, nochmal besprechen. Und wo wir gerade beim Thema Mitleid waren, finde ich, können wir noch ein weiteres nehmen, was auch oft gekommen ist. Das war die Sache mit der Dankbarkeit. Also sind Hunde dankbar, dankbare Hunde können Hunde Dankbarkeit empfinden. Auch hier sind wir wieder total menschlich. Dieses Dankbarsein, das ist auch wieder so was Bewertendes. Und ich finde das auch immer so extrem menschlich zu erwarten, dass jemand dankbar sein muss oder soll. Ne? Und wenn dann einer vielleicht sogar besonders angepasst ist, dann sagt man ja, der ist ja so dankbar, weil ich habe den ja gerettet, deswegen ist er jetzt hier so unkompliziert und angepasst, weil der dankbar ist. Also wir bewerten das als Dankbarkeit. Ne? Ich würde mich doch wundern, wenn der Hund sagt, ach, ich hatte es ja so schwer in meinem vorigen Leben, alles war so scheiße und dann kamst du, ich bin dir so dankbar. Ich glaube, so denkt ein Hund halt nicht, sondern ein Hund fühlt sich dann vielleicht plötzlich sicher und wohl und zeigt dann ein entsprechendes Verhalten dadurch und das wird von uns als Dankbarkeit wahrgenommen. Aber um dankbar zu sein, muss man ja aktiv denken in diese Richtung. Also das heißt, der Hund müsste wirklich für sich so eine Art Resümee ziehen. Ne? Also es war scheiße, alles war schlecht und dann hat dieser Mensch, und diesem Menschen habe ich das überhaupt zu verdanken, dass ich gerettet wurde, weil wäre der nicht, dann wären auch die ganzen Zwischenstationen gar nicht gewesen. Und dem Menschen bin ich jetzt so dankbar, dass ich von dem nicht geschlagen und schlecht behandelt werde, sondern hier geht's mir gut und deswegen bin ich dankbar. Und das ist so... ja, das sehr ist wirklich menschlich, ne? Ja. Ziemlich menschlich und verkopft auch. Und ich glaube, wir verwechseln da manche Sachen. Und gerade, es wird ja viel im Auslandstierschutz benutzt, dieses Wort, dass ja Auslandshunde wären ja so dankbar oder gerettete Hunde wären so dankbar. Und ich glaube, was wir meinen oder was wir wahrnehmen, ist, dass ein Hund sich einfach entspannt und unproblematisch ist. Was halt viel daran liegen kann, dass ein Hund, der durch die Hölle durchgegangen ist, einfach nachher eher unkomplizierter Typ ist, weil der halt einfach sehr anspruchslos sein kann. Dadurch, dass der halt genügsam ist, der hat's mit der, also diese ganzen Spirenzchen, die von null auf hier groß gewordenen Hunde, diese ganze Leichtigkeit dieser Hunde, diese ganze Unbedarftheit, die haben ja die Hunde von der Straße nicht mehr. Und die sind ja viel ernsthafter. Und, oder oftmals ist das so, ich sag das, die sind so, ne? Das ist immer wieder dieses, wir müssen aufpassen. Viele dieser Hunde sind dann einfach sehr viel anspruchsloser, weil die einfach zufrieden damit sind, dass sie irgendwo in einer ruhigen Ecke liegen können, dass sie einfach ihre Ruhe haben, dass sie sich nicht kümmern müssen um Essen oder um einen Liegeplatz. Die sind einfach entspannt, die kommen runter. Und wir nehmen das als Dankbarkeit wahr, dass der Hund halt nicht aufmüpfig ist oder irgendwie Probleme macht. Und dann sagen wir, ach guck, wie dankbar der ist ja so unkompliziert, der dankt mir das. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wobei ich sehe es ein bisschen anders. Also geht in dieselbe Richtung eigentlich, die du eingeschlagen bist. Ich glaube auch dieses, ich werfe mich jetzt mal vor deine Füße und sage danke und wedel mit dem Schwanz, das ist, glaube ich, Quatsch. Was ich schon glaube, ist, dass ein Hund froh ist und sich wohlfühlt plötzlich und wir das als Dankbarkeit empfinden, wenn ein Hund ruhig und zufrieden ist und happy ist und vielleicht aus der Angst rauskommt, auftaut, ein anderer Hund plötzlich ist als der gewesen ist, als er dann bei uns ankommt. Das hat aber mit uns nichts zu tun, also nur indirekt. Das könnte auch jeder andere Mensch sein, das ist die Wahrheit und die Brutalität dabei. Es könnte jeder X-Beliebige sein, der einfach gut zu diesem Hund ist, ihm ein Zuhause gibt, einen warmen Platz gibt, Streichleinheiten gibt, alles, was Hunde eben brauchen. Oder woran sie sich gewöhnen, weil sie es eigentlich gut finden, aber es einfach auch unbekannt ist. Jeder einfühlsame Mensch, sag ich mal, ist auch dann derjenige, dem ein Hund dann in dem Fall dankbar wäre. Wobei das eben das völlig falsche Wort ist, sondern er fühlt sich aufgehoben, er fühlt sich zugehörig, er gehört in dieses Rudel mit rein. Er ist, so es mehrere Menschen da in der Familie gibt, dann vielleicht einfach Teil des Rudels und das findet er gut, weil es einfach auch ein Rudeltier ist. Weil Hunde so domestiziert sind, dass sie eben gerne einfach auch beim Menschen sind grundsätzlich. Und dementsprechend dürfen wir das, glaube ich, nicht zu, auch so hart wie das ist, nicht zu persönlich nehmen. Es ist natürlich so, dass es dann schon was mit uns zu tun hat, weil wir kümmern uns um ihn, um den Hund, und es ist unser Hund, und er würde uns auch immer wieder erkennen, hundertprozentig, wenn er dann einfach mal eine Zeit lang weg wäre. Das habe ich schon ein paar Mal auch erlebt übrigens. Und auch das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass es ein Mensch ist, der gut zu dem Hund gewesen ist, der mit dem er etwas Positives verknüpft. Und insofern ist es dann schon Dankbarkeit, weil, ne, unter einem falschen Wort, wie wär's was, wie könnte man es bezeichnen? Vielleicht einfach als
vielleicht ist es nicht so ja, also ich finde dieses Wort dankbar, das ist so ein bisschen wie Mitleid, das hat halt, das beinhaltet automatisch so einen gewissen Wert, den wir uns da reindenken. Ne? Also das bedeutet auch, dass man irgendwo, ich sag mal, jemandem was schuld, also ich bin dir dankbar, weil ohne dich, da ging es mir ja schlecht. Oder ohne dich, da wäre ich ja nicht, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich bin dir ein Stück weit auch was schuldig, weil ich bin ja dankbar, dass es dich gibt, dass du mich, dass du hier so wohlwollend zu mir bist. Das ist dieses menschliche Denken, ne? Weil wir auch solche Verhältnisse zueinander haben. Wir erwarten ja auch Dankbarkeit. Und ich habe mich selbst auch schon erwischt, wie ich zu meiner Tochter gesagt habe, das ist aber nicht sehr dankbar. Wo man dann nachher so, ich denke so, ey, was geht das so für ein Mumpitz? Hier, komm mal direkt mal zurück. Ich will das nochmal erklären, wie ich das gemeint habe gerade. Weil man manchmal auch einfach als Mensch völlig verkopft Dinge, also auch gerade so sozial miteinander, auch diese Erwartungshaltung. Ne? Und ich weiß auch, dass viele Menschen, wenn sie dann beispielsweise eben einen Hund aus dem Tierschutz zu sich holen, das auch erwarten, dass der jetzt auch dankbar ist, bitteschön, weil wir Menschen sind ja so, wir denken ja so. Ne? Jetzt musst du mir aber auch dankbar sein, dir ging es ja scheiße, du warst hier so ein Straßenköter ohne alles und mit Räude und was auch immer und mit Krankheiten und Flöhen. Und jetzt, guck, jetzt liegst du hier auf dem Sofa mit dem Knochen, jetzt musst du bitte auch dankbar darum sein. Und das ist halt sehr menschlich. Und ich glaube, der Hund, der lebt halt sehr in dem Moment, in dem er gerade sich befindet. Dem geht's einfach gut und der kann sich endlich entspannen. Und genau wie du es eben beschrieben hast, ich glaube, so geht's einem Hund. Genau wie du es eben beschrieben hast, du bist endlich angekommen, du kannst dich locker machen, du wirst lustig, du entwickelst dich endlich in eine total entspannt, so als ein, zu einem entspannten Typen. Du merkst, das Leben ist gar nicht so hart und so gefährlich, wie es bisher war. Und jetzt kannst du dich locker machen und du erfreust dich total an dem Verhältnis zu dem Menschen, mit dem du das jetzt zusammen erlebst. Und der Mensch wird das als Dankbarkeit wahrnehmen, aber du denkst gar nicht darüber nach als Hund, sondern du bist in dem Moment und du bist einfach glücklich und dir geht's einfach gerade gut. Und das zeigst du halt auf viele Arten. Und ich glaube sehr wohl, dass das, was wir als Dankbarkeit wahrnehmen, schon auch passiert. Also wir nehmen das als Dankbarkeit wahr. Dieses Wort, wir müssen uns vielleicht von diesem Wort irgendwie auch so ein bisschen lösen. Mhm. Ja, es ist so, dass es dem Hund jetzt bei uns besser geht. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Hund sich darüber entspannt und auch froh ist, da zu sein. Und auch glücklich ist, dass vielleicht die harte Zeit vorbei ist. Also vorausgesetzt, er würde sich dazu Gedanken machen. Ne? Aber mindestens kann man sagen, der Hund kann mal durchatmen. Man sieht das zum Beispiel aktuell, sind auch, ich muss wieder die Parallele jetzt zur Tamburica ziehen. Diese Hündin hatte ja noch nie einen Menschen. Und also nur für sich. Ja, und jetzt ist die nach 11 Jahren geschätzt bei meiner Mutter. Die wohnen jetzt zu zweit. Da ist sonst niemand. Nur meine Mutter, die den ganzen Tag quasi ja auch für Tamburica da ist. Klar macht die ihre Sachen. Meine Mutter ist ziemlich viel unterwegs. Aber überwiegend halt einfach auch für diese Hündin da. Und die kuscheln einfach die ganze Zeit. Ne? Also Tamburica ist ein extrem, extrem liebesbedürftiger Hund. Also die kriecht in meine Mutter rein. Das ist total zauberhaft. Und drückt sich in sie rein und will gestreichelt werden. Und sie fängt an jetzt, das habe ich beobachtet bei den letzten Treffen, relativ allergisch auf die Artgenossen zu reagieren, wenn die in die Nähe meiner Mutter kommen. Mhm. Ja, also was passiert hier tatsächlich gerade? Und sie ist so nicht gewesen vorher. Mhm. Ne? Und sie macht das auch sehr gut. Also mal direkt mal vorweg, das ist nichts Schlimmes, was da passiert. Das ist völlig normal und sie macht das auch wunderbar. Sie sagt einfach zu den anderen Hunden, verkrümelt euch hier. Das ist meins, mein Mensch, meins. Und hier siehst du, glaube ich, das, worauf ich jetzt hinaus will, du siehst einen Hund, der endlich was für sich hat, dem es gerade einfach richtig gut geht, der sich den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, an welcher Stelle auf dem Sofa er liegt, schön weich und warm, welches Futter heute am besten mundet, ja, und wenn wir in den Garten gehen, welches Loch buddeln wir heute an welcher Stelle? Das sind so die Probleme, die Tamburica gerade hat. Also der geht's einfach so gut. Die will das um keinen Preis mehr verlieren oder teilen müssen. Und das ist das, was ich jetzt als dankbar wahrnehmen würde von außen, wo ich einfach sage, guck, die ist so dankbar, die will das nicht mehr hergeben, die kriecht in meine Mutter rein mit all ihrer Liebe, mit all ihrer Zuwendung. Und ja, aber eigentlich ist es ja völlig normal, was dieser Hund macht. Der empfindet gerade zum ersten Mal in seinem Leben eine totale Entspannung. Da ist einfach alles gut gerade. Es gibt einfach, die hat gerade einfach keine Probleme. Und es geht der wahrscheinlich einfach gerade so gut, dass sie halt einfach sagt, ich halte alles davon fern, was mir da gefährlich werden kann. Und das ist jetzt nicht der Moment, wo man es dankbar findet, aber das ist das, wo man erkennt, dass ein Hund natürlich nach einer sehr langen, harten Phase in sehr wohl schätzt, wie gut es ihm geht, sage ich mal. Ne? Und das ist das, wo wir dann Dankbarkeit erkennen oder glauben zu erkennen.
Mhm. Ja, eigentlich alles dazu auserzählt. Ich habe auch einen Mythos, mit dem ich immer wieder auch konfrontiert werde. Ich frage, ein Hundejahr gleich 7 Menschenjahre. was Wissenschaftler sagen, ist es Fakt, also dass man, was man weiß, ist, dass Hunde altern in den ersten 2 Jahren sehr schnell, später langsamer und kleine Hunde leben oft länger als große. Das ist aber letztendlich der Physis eher geschuldet und logischerweise einfach auch deshalb, weil da viel mehr Masse bewegt werden muss, dass auf die Knochen geht und so weiter und so fort. Gibt es 1000 Erhebungen und Studien zu am Ende. Aber das mit den 7 Menschenjahren, das ist wissenschaftlich so nicht bewiesen zumindest.
Ja, also es ist ja auch, wäre ja einfach, wenn man sagen würde, das trifft jetzt so auf jeden Hund zu. Die entwickeln sich ja unterschiedlich schnell. Man sieht das ja auch total viel, dass kleinere Hunde und kleinere Rassen viel früher läufig werden. Also die Pubertät setzt früher ein, die sind früher ausgewachsen. Dafür leben die aber sehr viel länger, interessanterweise, in der Regel, ne? Also nicht immer. Und sehr große Hunderassen, die viel, viel länger brauchen, um ausgewachsen zu sein. Und auch die ganze hormonelle Entwicklung ist total verlangsamt. Also gehen wir jetzt mal vom Chihuahua auf die deutsche Dogge. Und dafür haben die eine Lebenserwartung von 7 bis 9 Jahren. Also da sieht man, dass diese Tabelle schon nicht wirklich funktioniert. Ne? Ich glaube, es hängt von der Physiologie des Einzelnen ab, welche Lebenserwartung er hat. Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können bestimmt, ist, dass die Entwicklung, die wir in den ersten 20 Jahren machen, also das körperliche und hormonelle Heranreifen, das passiert bei den Hunden so zwischen, also bei kleinen Rassen sind die mit 1,5 Jahren, 2 Jahren durch und bei großen Hunderassen kann das so bis zu 3,5 Jahre dauern. Aber das ist also da quasi so total kompakt reingepackt. Und ich finde, das kann man schon vergleichen, dass man sagt, so die ersten 20 Lebensjahre des Menschen passieren bei den Hunden in den ersten 2 bis 3 Jahren.
Mhm.
Und da, danach ist es total rasseabhängig.
Mhm. Ja, ich finde es nur tatsächlich wirklich so, und es gibt ja teilweise Rechner im Internet, es gibt keine Ahnung, also was es da alles gibt, ist völlig crazy. Ich denke, genau das, die Parameter, die wir jetzt gerade angelegt haben, sind schon mal ganz gut. Und man kann auch sagen, das ist zumindest das, was Wissenschaftler immer wieder sagt, dass ein einiger Hund, das sind wir so ein bisschen bei deinem Thema gerade, ein einiger Hund entspricht 15 bis 18 Menschenjahren, mit 2 Jahren ist er oft schon 21 bis 24 Jahre alt, mhm, und danach verlangsamt sich so der Prozess. Und dann abhängig nochmal von Kilozahl, zum Beispiel, das war das, was mich tatsächlich wirklich super auch nochmal abgeholt war, nämlich große Hunde über 45 Kilo, sagt man oder sagt die Wissenschaft, sind mit 7 Jahren oft schon so circa 60 bis 70 plus Menschenjahre alt.
Ja, das würde ja so ziemlich hinhauen. Mhm. Wir haben bei uns in der Tierarztpraxis so ein Plakat hängen. Und da ist eine Tabelle, die das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Da siehst du nämlich wirklich die Größe des Hundes und dann entsprechend in der anderen Skala die Menschenjahre. Also die Größe und dann entsprechend auch die Hundejahre im Vergleich zu den Menschenjahren. Also da siehst du, dass der kleine Hund halt einfach, ja, genau genommen mehr Zeit hat, um das ganze Leben des Menschen so abzuwickeln. Und umso größer die Rasse, umso kürzer das Hundeleben im Vergleich zum Menschenleben. Und das letztendlich altern die ja auch in dem Tempo. Ne? Das siehst du ja dann auch, wenn so eine Dogge 5, 6 Jahre alt ist, wird die auch schon grau um die Schnauze.
Das stimmt. Das stimmt.
Wir hatten hier noch eins, das finde ich auch interessant. Rohes Fleisch füttern macht aggressiv und steigert den Jagdtrieb. Das finde ich ist ein Mythos, der ja auch wirklich sich total seit eh und je hält. Den habe ich schon immer gehört. Stimmt das, dass ich, wenn ich rohes Fleisch füttere, meinem Hund irgendwie so eine Art Blutrünstigkeit, Blutdurst sich da loslöst? Der Hund wird irgendwie bissiger und will Blut. Was sagst du dazu?
Ja, du lachst dazu. Und ich habe einmal die Erfahrung gemacht, leider, und ich hatte das auch mal hier im Podcast erzählt, dass Bilbo ja mit, das war krass, dass Bilbo mit einem Teil eines Rehs daherkam. Und wir haben das ja gecheckt, es ist also augenscheinlich ein Kitz gewesen, das in so einen Mähdrescher reingekommen ist und das lag dann irgendwie als ein Haufen nicht allzu weit weg von uns. Ich kann dir sagen, hat eine Wesensveränderung stattgefunden bei Bilbo.
In Bezug auf was?
In Bezug auf, der wurde richtig finster, bitter, böse.
In dem Moment?
Nicht in dem Moment, aber der kam an und der hatte auch, also erst hatte ich ja einen richtigen Schock, weil ich dachte nicht, dass er das irgendwie dafür verantwortlich war. Ein Reh gerissen hatte, dann habe ich aber kurz mal nachgedacht und gesagt, nee, sorry, aber so schnell ist Bilbo dann doch nicht. Punkt eins, oder es war dann schwach, aber dann hat sich das ja aufgeklärt am Ende, Gott sei Dank. Aber es war halt einfach frisch. Relativ frisch zumindest. Und es blutete auch. Und es war so wertvoll, augenscheinlich, dass er zu allen anderen Hunden ein verändertes Wesen zeigte. Das heißt, er hat schon gebrummt, hat die Haare, die viel zu lang gestellt, hat ein total verändertes Gesicht. Es war also sehr ernst von dem Herdenschutz gemeint, dass wenn sich da irgendwie jetzt ein Hund nähert, dann gibt's richtig Dresche. Und das hat dann auch kein Hund mehr gewagt, auch nur in die Nähe zu kommen. Und selbst bei mir hat er mich missmutig angeguckt dabei.
Aber das ist ja dann in der Situation gewesen. Das war ja keine langfristige Veränderung.
Das war keine langfristige Veränderung, aber es...
Es war quasi, man könnte sagen, eine Ressourcenverteidigung für dieses eine Stück Fleisch, was er da jetzt hatte.
Ja, bei frischen Knochen war es ähnlich hinterher. Ne? Das war vorher anders. Also das war vorher schon anders. Das hatte dann plötzlich eine andere Qualität seit diesem Moment.
Das aber man könnte aber doch in dem Fall doch dann sagen, er ist auf den Geschmack gekommen.
Das ist genau die richtige Formulierung, ja. Ich glaube, er ist auf den Geschmack gekommen und es ist etwas gewesen, was besonders wertvoll war für ihn, aus welchen Gründen noch immer. Und das war abgespeichert, sehr fest abgespeichert auf der Platte. Und deshalb bin ich zwiegespalten. Also es ist jetzt nur eine eigene Erfahrung. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen, ob das vielleicht dann Schule machen würde, wenn Hunde die Gelegenheit hätten und so einen Prozess durchlaufen würden. Ich glaube aber, dass etwas weitaus tierischeres in unseren Hunden steckt, als wir glauben. Und dass Instinkte geweckt werden können, je nach, vielleicht auch nach Rasse, die dann schon einen Hund anders wirken lassen können. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht an Blutrünstigkeit. Ich glaube nicht an Blutrünstigkeit im Sinne von, also so wie bei Haien, ja. Es ist Blut im Wasser und dann drehen die durch oder so. Daran glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Aber auf den Geschmack gekommen, das ist schon eher so.
Genau, also dann wären wir hier im Bereich der Ressourcenverteidigung. Und das kann halt, das ist ja super individuell, was jetzt, sage ich mal, für einen Hund wertvoll ist. Jetzt war in dem Fall Bilbo derjenige, der gesagt hat, mega frisches Rohfleisch finde ich ultra lecker. Umso frischer, umso besser wahrscheinlich sogar. das, ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach richtig gut geschmeckt hat und was sehr, sehr Besonderes war. Und da wären wir halt quasi im Bereich Futterneid, Ressourcenverteidigung, was ja ein normales hündisches Verhalten ist. Das kann dir auch passieren mit einem Stück Camembert. Also kann dir auch passieren, dass ein Hund irgendwie ein, also ich habe das zum Beispiel oft schon erlebt, dass Hunde was vom Tisch mopsen und dann aber wirklich nicht mehr teilen. Und wenn es ein Stück Pizza ist. Und dann werden die genau, wie du es gerade beschrieben hast, auch, nur dass es eben in dem Fall kein rohes Fleisch ist, sondern irgendwas anderes sehr Leckeres, wo sie einfach sagen, das teile ich jetzt hier nicht. Ne? Mhm. Und vielleicht ist es jetzt in dem Fall Bilbo rohes Fleisch einfach super hoch im Wert, weil es ihm sehr gut schmeckt. Ich habe hier schon mal Jagdabfälle bekommen für meine Hunde. Die haben das nicht angerührt, fanden das ekelhaft. Das war richtig frisch. Das war von der letzten Nacht. Das hatte der Mann einer Bekannten von der Jagd mitgebracht. Die hatten keine Hunde und der dachte, er tut uns einen Gefallen damit. Das habe ich weggeschmissen. Die haben das nicht gegessen. Die fanden das eklig. Weil sie es nicht kennen auch einfach. Ne? Also sie, abgesehen davon, dass meine Hunde jetzt auch noch vegan ernährt werden, die armen Schweine. Aber wie so einer, der ein oder andere denkt über meine Tiere. Aber nee, die konnten damit nichts anfangen. Und was jetzt wirklich wissenschaftlich belegt ist, ist, dass es keine Verhaltensveränderung gibt, wenn man Rohfleisch füttert. Also das Rohfleisch füttern, also Barfen, verändert keinen Hund im Verhalten, nur weil er rohes Fleisch frisst. Und das ist ja diese Lüge, die dahinter ist immer wieder, oder dieser Mythos, dass man sagt, wenn man barft oder Rohfleisch füttert, ein Stück rohes Fleisch hinwirft, dann würden irgendwelche animalischen Instinkte erweckt in dem Hund und der würde plötzlich dann irgendwie so nur noch auf der Suche nach Fleisch, rohem Fleisch sein und ein plötzlich erhöhtes Jagdverhalten zeigen oder ein gewisses Maß an Aggression. Und das ist einfach nicht nachgewiesen. Also da gibt es keine Statistiken oder Studien, die das belegen können. Manchen Hunden schmeckt es, anderen nicht. Fleisch hat halt eine physiologisch andere, du ernährst deinen Hund einfach anders. Das heißt, der wird einen anderen Stuhlgang haben. Das hat Einfluss auf die Verdauung und so weiter, aber nicht aufs Verhalten. Mhm. Wenn ein Hund besonders stark reagiert auf rohes Fleisch, dann weil es ihm wichtig ist. Aber das ist eine Entscheidung, die der trifft, nicht weil irgendein Impuls oder irgendein Instinkt freigesetzt wurde, weil er jetzt rohes oder Blut auf die Zunge bekommt. Dazu gibt es einfach überhaupt keine Belege, die das belegen. Und ich glaube, das ist auch rasseübergreifend. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, was man Welpen gefüttert hat, ne? Was man jungen Hunden füttert. Sind die früh schon mit Fleisch, mit rohem Fleisch gefüttert worden? Dann wird das im Speiseplan immer einen hohen Wert haben auch. Während, wie man das bei meinen Hunden sieht, wenn die das gar nicht kennen, können die damit auch nichts anfangen.
Mhm. Spannend. Wirklich ein spannender Mythos. Haben wir noch einen für den Schluss fast schon? Also wir sind ja schon 40 ja. Minuten, ne? Schon einige Mythen wieder besprochen.
Ich suche mich gerade hier. Es gibt schon ein paar, die sind einfach total schräg. Zum Beispiel hier, Hunde richten sich beim Big Business, also beim Häufchen machen, nach dem Magnetfeld der Erde aus.
Okay, das ist spooky.
Das ist krass. Also ich weiß, dass meine Hunde in alle Richtungen machen, egal wie sie stehen und gehen, heute so, morgen so, an derselben Stelle, völlig, völlig schräg, die Vorstellung. Müsste ich, also tatsächlich habe ich das nicht recherchiert jetzt, aber ich fand es einfach ultra witzig, das zu lesen, habe direkt in meinem Kopf gedacht, nee, also nach all den Haufen und Haufen machenden Hunden, die ich gesehen habe, würde ich jetzt, ohne eine Studie dazu zu sehen, sagen, nee, Hunde machen so, wie sie Bock haben gerade. So wie es sich anbietet, vielleicht auch je nachdem, wo der Mensch gerade steht. Also ich denke vielleicht, oder wie es gerade Sinn macht, vielleicht auch je nachdem, wo du bist. Es kann ja auch was Territoriales sein, wie man seinen Haufen macht. Aber ich sehe das jetzt mit dem Magnetfeld nicht in Verbindung. Oder? Hast du da
also ich bin da, da bin ich, da, ich weiß, dass es das alles gibt. Also ich weiß auch, dass Es Hundebesitzer gibt, die ihren Hund augenscheinlich, weiß nicht, ob das so stimmt, nach dem Mond füttern, nach dem Stand des Monds füttern. Es gibt so viel in diesem Bereich, da steht es mir gar nicht zu, drüber zu urteilen, ehrlicherweise, weil ich bin da raus bei den Themen so ein bisschen. Weil ich bei Hunden für mich zumindest gelernt habe, dass da sehr viel einfach nach Klarheit passiert und die Klarheit, die wir dem Hund vorgeben. Habe schon so auch meine Schwierigkeiten zum Beispiel beim Thema, ganz anderes Beispiel, aber es gibt ja so Bernsteinketten, die man dem Hund umlegen kann, die angeblich Zecken abhalten sollen. Mhm. Da bin ich raus, weil wenn man sich damit wissenschaftlich ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, da freut sich jeder, der Bernsteinketten verkaufen darf, an einen Hundebesitzer. Katsching, die Kasse auf, Kasse wieder zu. Aber da gibt es keinen Nachweis.
Ich finde die halt total hübsch.
Ja,
ich finde die hübsch, die Sachen, aber auch ich habe leider noch keine Verbindung feststellen können. Leider. Das wäre natürlich großartig, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Ich hatte hier noch eins, was auch mehrfach erwähnt wurde, was wir vielleicht noch mitnehmen, der Alpha-Wurf. Kennst du das?
Der Alpha-Wurf?
Den gibt es in verschiedensten Varianten, ist mir aufgefallen. Also er wird auch unterschiedlich interpretiert von Menschen. Weißt du, was gemeint ist?
Nein, ich weiß nicht, was gemeint ist, aber du wirst es mir jetzt sagen.
Ja, also der Alpha-Wurf, das ist so, ich glaube, das stand früher bestimmt auch in so Prospekten von Schäferhundvereinen drin oder sowas, dass man den Alpha-Wurf machen soll. Und zwar ist damit gemeint, dass man den Hund quasi auf den Rücken wirft und ihn da festhält und fixiert, bis der aufgibt, der Hund. Also in einer Konfliktsituation, wenn der Hund ja vielleicht mit dir zankt oder frech wird oder aufmüpfig ist, dass man sich den Hund packt und den dann auf den Rücken dreht und dann so fixiert. Und oft wird das dann auch noch so praktiziert, dass man mit der Hand im Bereich des Halses, also als wäre man jetzt, sagen wir mal, unter Wölfen und der eine, der Alpha, und deswegen Alpha-Wurf, der dreht jetzt einen anderen auf den Rücken und fixiert dann den Halsbereich. Ne? Also das kennt man halt ganz viel aus Bildmaterial oder Beobachtungen unter Wölfen, dass ein hochrangiger Wolf einen anderen zurechtweist auf diese Art. Also heißt, da gibt es eine ganz kurze Kampfsituation, bis dann eben einer sich, also meistens dann eben der Rang Schwächere, sich dann so auf den Rücken dreht und dann der ranghöhere Hund seine Zähne auf den Hals auflegt und dann da so lange verbleibt, bis der untere Hund einfach sich nicht mehr rührt. Und jetzt geht der Mensch hin und sagt, klingt super, mache ich auch. Nennen wir das Ganze mal Alpha-Wurf und wir dominieren den Hund auf diese Art. Und das ist auch das, was damit erzeugt werden soll. Ne? Also Dominanz und sich behaupten und sich überordnen und so weiter. Ganz alte Kiste noch. Aber ob man es glaubt oder nicht, ich habe das schon tatsächlich ein paar Mal gehabt in der Welpenschule, dass Leute gesagt haben, sollen wir das machen? Das haben wir hier oder da gelesen. Oder mein Vater hat das damals so gemacht. Oder der Google hat gesagt, ne? Und so kommen immer wieder Menschen auf die Idee, ob man das nicht machen sollte. Und was da passiert, ist einfach dramatisch. Das ist einfach eine ganz schlechte Idee, das zu machen. Wir sind ja keine Wölfe. Und der Hund ist auch kein Wolf. Und wir brauchen das alles gar nicht machen. Wir können das auch anders regeln. Also meistens erzeugt das eher Misstrauen, Angst, Aggression. Können provoziert werden sogar dadurch. Ich sag nicht, dass man nicht sehr wohl den Hund zurechtweisen soll oder auch, dass man den Hund in eine Situation bringt, dass er irgendwie, ich sag mal, sich unterordnet und so. Darum geht's gar nicht. Es geht gar nicht um das Prinzip. Es geht mehr um diese Aktion, dass ich drehe den auf den Rücken und halte den dann da fest. Das kann ganz schön nach hinten losgehen.
Also da bin ich auch raus, weil ich einfach genauso wie du auch denke, dass es einfach wirklich, wenn, dann ist es den Wölfen überlassen. Ich wage mal zu bezweifeln, dass die das so machen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Attacken. Vor allen Dingen haben die auch noch deutlich andere Waffen, in Anführungsstrichen, in der Kommunikation. Und gerade was das Alpha-Tier angeht, ich glaube, der ist sowieso ein ganzes Stück weit untouchable, solange bis er alt wird. Und der muss da gar nicht so viel machen. Wir denken immer, die müssen da, die machen da auch so wahnsinnig viel und prügeln sich die ganze Zeit durch den Wald. Das ist natürlich totaler Unsinn. Ich glaube, alles das, was Körperlichkeit angeht, ist für mich komplett tabu in Auseinandersetzung mit Hunden. Das geht über Stimme, das geht über klare Kommandos und so weiter und so fort. Ich halte da nichts von. Das ist irgendwie so für mich so gefühlt auch aus den 70er Jahren oder so, wo Schäferhunde dann irgendwie so abgerichtet wurden und so. Also so ganz schlimme, blöde Rituale, die da stattgefunden haben auf komischen Hundeplätzen und so weiter und so fort. Gut, dass wir da nicht mehr, hoffentlich nicht mehr so sind, wie wir das in den 60er, 70er Jahren waren oder noch früher. Aber nein, natürlich trägst du einen Hund nicht auf den Rücken und hältst ihn an der Kehle fest und natürlich ballerst du ihn schon gar nicht irgendwie irgendwie mit roher Gewalt irgendwo hin. Dass wer das heute immer noch macht, da bin ich, also was sowas angeht, da bin ich relativ klar, das ist für mich dann fast schon irgendwie ein Fall für den Tierschutz. Also geht
das nicht. Ist auch tierschutzrelevant tatsächlich.
Ja, so bitte. Also.
Also das darfst du gar nicht machen. Das ist super gewalttätig, ne? Und ich bin da nochmal von einem anderen Lager. Also ich korrigiere sehr wohl meine Hunde auch körperlich. Ich wirke auch körperlich, also auch physisch auf Hunde ein. Ich berühre die. Ich fasse sie an. Ich fasse sie auch fest an, wenn es ihnen hilft, ne, klarzukommen. Wenn ein Hund komplett irgendwo in einem Tunnel ist, werde ich den sicherlich auch seitlich mal einmal richtig anzwitschen. Also, dass ich damit den Finger mal einmal reintippe und sage, hallo, noch anwesend, kannst du dich mal bitte einmal kurz klar kriegen. So Sachen mache ich sehr wohl auch. Ich finde, die sind maßvoll. Ich halte nie einen Hund in so eine Situation, also erstmal ist das ja, fühlt sich für mich auch an wie so ein richtiger körperlicher Kampf mit dem Hund.
Ja,
das ist so,
klar.
Also das, boah, naja.
Nein.
Nee, also ich finde, du darfst Hunde anfassen auch, du darfst sie auch berühren, um sie Maß zu regeln, aber es muss halt immer so sein, dass der Hund irgendwie, ich sag mal, ich versuche das gerade mal zu beschreiben, ohne, weil ich, man kann meine Hände jetzt gerade nicht zeigen, einen Hund zu berühren und auch sehr klar zu berühren, kann ja total gute Unterstützung sein für den Hund. Abhängig davon, wer da vor mir steht, muss das mal deutlicher und mal weniger heftig sein. Aber es kann meinem Hund total gut helfen. Aber da sind wir in einem Gespräch, da sind wir in einem Austausch, da geht's immer um, ich sag was, er sagt was. Und ich baue vielleicht auch einen gewissen Druck auf, damit da irgendwie ein bisschen Ruhe reinkommt und so. Das kann man schon machen, aber dieser Alpha-Wurf, wie der so praktisch, das ist halt das ist eine totale Eskalation einer Situation. Es ist sehr, sehr heftig, sehr grob, sehr körperlich. Es ist vor allem, du lässt dem Hund ja letztendlich auch gar keine Chance, so eine Art Einsicht zu haben. Mhm. Weil der kommt aus der Nummer ja auch gar nicht raus. Du hältst den ja so fest.
Ja.
Das ist schon massiv missbräuchlich, ne? Also, ja, also ich rate absolut davon ab, das zu tun und ich halte das auch wirklich für extrem unfair und tierschutzrelevant, ja.
In diesem Sinne, wir enden mit dieser Folge jetzt nicht so positiv, weil das ist sicher auch ein Thema, das einfach auch Zündstoff hat und ich finde es auch tatsächlich wirklich schwierig, weil es Leute gibt, die sowas immer noch praktizieren, aber vielleicht haben wir ein paar Anregungen gegeben heute einfach nochmal, was Mythos angeht und Mythen angeht. Und danke dir sehr für diese Folge und freue mich schon auf nächste Woche.
Da freue ich mich auch drauf. Weißt du, wen ich jetzt treffe? Jetzt gleich?
Mm-mm.
Brösel.
Nein.
Doch. Ja. Ich freue mich so zum ersten Mal. Wir sehen uns wieder jetzt gleich. Da freue ich mich drauf. Wir haben Einzeltraining und wir können aber mal gucken, wie es so läuft. Und ich freue mich so hart da drauf.
Oh, dann ganz viel Freude mit Brösel und hoffe, ihm geht's
Vielen
gut.
Dank. Ja, bis bestimmt. Dann. Also ich weiß, dass es ihm gut geht. Und dir, ja, ich hoffe, dass bei dir die Sonne jetzt auch mal scheint.
Noch nicht. Ich hoffe, vielleicht bald. Endlich.
Ich schicke was hoch.
Sehr gut. Sehr gut. Schick mir Bröselsonne.
Mache ich. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.